Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Oliver Janko. Die Raumfahrt hat nach eher mäßigen Jahrzehnten in den letzten Jahren wieder einen massiven Aufschwung erlebt. Die Uni Graz etwa wirbt derzeit um Teilnehmerinnen des Space Tech Lehrgangs, auch die FFG bietet Kurse in diese Richtung. Woher kommt die neue Lust, das All zu erforschen? Das diskutieren wir im heutigen Podcast mit einem ganz besonderen Gast und Experten. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft.
Die besten Startups, die schlauesten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glaub an dich Challenge der Erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top-VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glaubandich-challenge.at.
So, und jetzt begrüße ich recht herzlich Martin Mössler, Managing Director des Science Park Graz und General Manager ESA BIC Austria. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo Oliver, freut mich sehr.
Mich auch. Steigen wir direkt ein mit meiner ersten Frage. Mich würde interessieren, wo würdest du denn zuerst hinfliegen, wenn du denn die Wahl hättest, zum Mond oder zum Mars?
Ganz sicher zum Mond. Ein Flug zum Mars ist erstens wahnsinnig lange, aus Gründen der Strahlenbelastung potenziell letal. Unklar, ob man anschließend, sofern man zurückkehrt, noch ein gesundes Leben zu führen in der Lage ist. Und es sind Risiken mit einem Marsflug assoziiert für Menschen, die unabhängig jetzt der Strahlenbelastung so enorm hoch sind, dass es tendenziell wenig Sinn macht, in der jetzigen Phase mit den aktuellen Antriebssystemen eine solche Mission anzustreben. Ich wäre schon glücklich mit einem Flug zum Mond, 400.000 Kilometer, sozusagen eine Art Nachbarplanet. Schwerkraft ist am Mond ein Drittel jener von der Erde. Man könnte Schwerelosigkeit während des Fluges wahrnehmen und erfahren. Ein deutlich angenehmeres und auch sichereres Unterfangen. Ein Marsflug ist auch wenn Spieler wie Elon Musk behaupten, sie streben diesen an, ein Marsflug ist wahnsinnig gefährlich und wahrscheinlich nicht anzustreben, von meiner Seite zumindest nicht.
Elon Musk ist ein gutes Stichwort, ist sicher einer der Haupttragenden des Space Booms, den wir in den letzten Jahren ein bisschen erlebt haben. Der erste Mensch am Mond war ja trotzdem schon im Jahre 1969. Was glaubst du, hat diesen Space Tech Boom, diesen neuen Boom ein bisschen ausgelöst? Tatsächlich der Traum, den Mars zu besiedeln, obwohl es offensichtlich unrealistisch ist, oder steckt da mehr dahinter?
Ich glaube, Raumfahrt ist schon seit vor 69 ein elementares Thema, welches die Menschheit respektive auch die Massen fasziniert hat. Raumfahrt wurde im Rahmen des Apollo-Programms zu dem ersten wirklichen Medienspektakel, einer Inszenierung, welche im Übrigen der Start zum Mond und die weitere Mondlandung, das war eine Inszenierung, wo Hollywood gecontracted wurde. Es wurde ein Hollywood-Regisseur mit der Aufzeichnung sowohl am Mond als auch am Boden beauftragt. Man hat sogar, weil dieser Regisseur die Position der Startrampe relativ zur Sonne und zum Licht nicht als optimal empfand, die Startrampe neu betoniert, um gute Bilder. Und also die Startrampe ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Fundament, das ist ein Riesensystem gewesen, das um 90 Grad gedreht wurde, um bessere Bilder relativ zur Sonneneinstrahlung zu erhalten. Das heißt, es wurde wirklich exzellent inszeniert. Dementsprechend, wir hatten dieselbe Situation in Russland, welches ja Pre-Apollo deutlich avancierter war mit seinem Raumfahrtprogramm. Da sind die Sputnik-Missionen zu erwähnen, ist aber insgesamt auch sozusagen die Launcher-Technologie zu erwähnen, welche deutlich der amerikanischen voraus war. Und das hat sich dann ein Stück weit fortgesetzt. Es ist die Faszination ein wenig abgeebbt. Wir haben schrittweise dann begonnen, mehr robotische Missionen zu sehen. Es war der Faktor Astronaut für Missionen zunehmend nicht mehr so relevant und man hat wissenschaftliche Missionen getrieben, schlicht und einfach, weil diese billiger sind und genauso effektiv zur Erreichung etwaiger Ziele. Und das kam dann in mehreren Stufen. Zunächst war die bemannte Raumfahrt, anschließend kam die Kommunikation in die Raumfahrt und Satellitentelefonie, Satellitenfernsehen, Satellitenfunk im weitesten Sinne. Anschließend in den 90er Jahren hat uns das Navigationsthema basierend auf Raumfahrttechnologien ganz zentral zu erreichen und zu betreffen begonnen. Um anschließend ab 2000 noch ergänzt zu werden durch Fernerkundungs- und Erdbeobachtungssatelliten, welche uns ein unglaublich schönes, breites und da und dort auch beängstigendes Bild auf dem Planeten ermöglichen. Beängstigend deshalb, weil wir natürlich auch sehen, was die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie wir Energie verbrauchen, die Art und Weise, wie wir Rohstoffe schürfen und wie wir uns ausbreiten in diesem Habitat aus der Metaperspektive und aus dieser totalen, welche die Raumfahrt perspektivisch bietet, in einer teilweise wirklich bedrückenden Form sichtbar wird. Gleichzeitig wüssten wir nicht, wie sehr Klimawandel sich auswirkt auf unseren Planeten. Gleichzeitig wüssten wir nicht, wie sehr bestimmte Gase, es geht ja nicht nur um CO2, es geht ja auch um Methan und anderes, es geht auch um die Ozonschicht. Wir sehen diese Themen ausschließlich durch Erdbeobachtungssatelliten. Also sozusagen diese Stufe von der bemannten zur Kommunikationsraumfahrt, über die Navigationsraumfahrt hin zur Erdbeobachtungsraumfahrt. Das sind sozusagen vier Stufen, welche alle einander brauchen und in Summe jetzt dazu geführt haben, in diesem Paket eine neue, die sogenannte New Space Dynamik auszukoppeln. Teil dieser New Space Dynamik ist auch SpaceX, beziehungsweise es gibt 130 weitere Launcher-Unternehmen weltweit, welche kleinere noch und noch effektivere beziehungsweise günstigere Launch-Systeme bereitstellen.
Zumindest medial hat derzeit sicher SpaceX die Nase vorne. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat es ja dann auch dieses Wettrennen gegeben Richtung All. Das kommt nicht überall gut an, das stößt nicht überall auf Gegenliebe. Befürchtest du eine Monopolisierung des Weltalls oder wird es irgendwann in die Richtung laufen, dass sich einige wenige Großkonzerne dann auch das All aufteilen?
Ich möchte hier eine zweistufige Antwort geben. Zunächst das Rich Man's Race rund um den ersten kommerziellen Raumflug. Dieses ist aus wissenschaftlicher Perspektive, aber auch aus Sicht sozusagen der allgemeinen Raumfahrtkohorte, das bedeutet Startups, welche sich für Raumfahrt interessieren, Bürgerinnen und Bürger, welche sich für Raumfahrt interessieren, Menschen, die schlicht und einfach sozusagen den Blick von oben aufs große Ganze schätzen und diese kraftvolle Perspektive, welche uns Raumfahrt bietet, nämlich sozusagen auch mental ein bisschen schwerelos in unserem Denken zu geben, die diese wunderschönen Bilder aus dem All schätzen, auf diesem blauen Planeten mit seiner unglaublich fragilen, dünnen Atmosphäre. Alles Dinge, die Menschen wie dich und mich, sonst würden wir dieses Gespräch nicht führen, sehr, sehr einnehmen und beeindrucken. Die haben, glaube ich, allesamt mit einer gewissen Grundfaszination auf dieses Rich Man's Game der Kommerzialisierung von bemannten beziehungsweise Personenraumflügen geblickt. Das war ein Stück weit ein da und dort sogar peinliches Spektakel, wo 2 bis 3 Minuten Mikrogravitation, also Schwerelosigkeit, am Ende des Tages das einzige Ergebnis eines unfassbaren Aufwandes waren. Und auch im Übrigen durchaus signifikanter Risiken. Wir sprechen hier schon von hochexplosiven Treibstoffen, welche im Fall solcher Launch-Systeme im Spiel sind. Und 2 bis 3 Minuten Schwerelosigkeit sind sicherlich großartig und toll. Gleichzeitig ist das schon ein bisschen kritisch zu bewerten. Plus, ich wünschte, wir würden sämtliche Herausforderungen auf diesem Planeten mit solcher Werf verfolgen wie die hier relevanten Spieler. Dann hätten wir möglicherweise die Fähigkeit schon lange entwickelt, Technologien in einer solch sinnvollen Weise einzusetzen, dass eine Vielzahl an Problemen, Klimawandel, Zugang zu Bildung und Digitalisierung etc. schon deutlich weiter fortgeschritten werden. Zur zweiten Frage, Monopolisierung der Raumfahrt. Ja, das ist ein ganz, ganz elementares und zentrales Thema. Wir sind im Begriff, insbesondere, aber das hat jetzt gar nicht so sehr mit SpaceX, wenn dann aber nur indirekt zu tun, sondern es hat ganz stark mit Starlink zu tun, der Kommunikationssatellitenflotte von Elon Musk ganz stark betrieben, beziehungsweise am Ende des Tages. Es handelt sich um eine Satellitenflotte, die in der Vollausbaustufe bis zwischen 20.000 und 30.000 Satelliten umfassen wird. Man muss wissen, dass bis vor kurzem in total 2.500 Satelliten insgesamt im All befindlich waren. Das heißt, es ist schon eine ungeheure Vervielfachung des Verkehrs im Weltall. In dem Fall, man unterscheidet drei Orbits. Es gibt das Lower Earth Orbit, das mittlere Erdorbital und das geostationäre Orbital. Die sind sozusagen, das geostationäre ist in 36.000 Kilometer Entfernung. Das heißt, man hat dort wirklich die Kommunikationssatelliten, die permanent über dem gleichen Punkt sich gemeinsam sozusagen mit der Erde mitdrehen. Die sind die teuersten anzufliegenden Orbitale und die LEOs, die Low Earth Orbits, sind sehr, sehr günstig. Die Starlink-Flotte von Elon Musk fliegt im LEO und unterem MEO-Orbital, ist dementsprechend relativ günstig zu launchen, in Kombination mit SpaceX sehr, sehr günstig zu launchen. Und belegt eine solche Vielzahl an Flugbahnen mit diesen 20, am Ende des Tages in der Vollausbaustufe tendenziell sogar 30.000 Satelliten, belegt man so viele Flugbahnen, dass dort an und für sich kein weiterer Konkurrenzanbieter mehr zu fliegen in der Lage sein wird, weil es braucht hier Sicherheitsabstände, es braucht auch Frequenzen. Man hat hier alle Frequenzen ein Stück weit belegt, man hat die Orbitale belegt und tatsächlich damit ist ein quasi Kommunikationsmonopol für Starlink entstanden, welches schon innerhalb einer sozusagen Wettbewerbsdimension hinterfragt werden darf und hinterfragt werden muss.
Da einmal in dem Themenkomplex gleich, SpaceX oder Starlink bringt ja dann auch gewissermaßen irdische Weiterentwicklungen. Man erinnere sich dann an Internet für die Ukraine zum Beispiel in Form des Angriffskriegs oder beim Angriffskrieg. Davon abgesehen, die Entwicklung geht ja laufend weiter. Wie viel technisches oder technologisches Potenzial siehst du noch im Weltraum, im Weltall? Wo wird die Richtung dann auch hingehen?
Es ist hier noch enormes Potenzial zu ergründen bzw. zu generieren. Insbesondere im Bereich der Erdbeobachtung haben wir als europäische Raumfahrt eine Vielzahl an Daten noch zur Verfügung und an Möglichkeiten der vernetzten Datenanalytik, welche nicht nur sicherstellen, dass wir dass wir sehr, sehr präzise sehen können, was an Gasen und sonstigen Dynamiken auf dem Planeten sich bewegt, exhaliert wird, absorbiert wird, sondern wir haben die Möglichkeit, Dinge auch sozusagen im Sinne von Business Intelligence und diese Dynamiken bestehen bereits, zu entwickeln. Da geht es um Radardaten, wo ich die Baugeschwindigkeit von Wolkenkratzern erkennen kann, wo ich in die Füllstände von Ölreservoirs Einblick nehmen kann, durchaus auch ohne die Zustimmung von bestimmten Nationen, welche dieses Öl lagern, wo ich dementsprechend in weiterer Folge basierend auf Satellitendaten sehr, sehr präzise Prognostik betreiben kann, hinsichtlich der zukünftigen Ölpreise in den nächsten Monaten und tendenziell sogar Jahren. Das heißt, die größten Entwicklungsschritte haben wir einerseits im Bereich der Erdbeobachtung in den folgenden Jahren zu erwarten, aber es gibt auch eine ganze Menge an Dynamiken im Bereich der Kommunikation. Die Dinge kommen nicht in der gleichen Weise, Geschichte wiederholt sich niemals, aber sie kommen in abgewandelter Form ein Stück weit wieder zurück. Wir sehen jetzt die bemannte Raumfahrt in Bezug auf den Mars wieder eine relevante Rolle einnehmen, auch kommunikativ. Und die Erdbeobachtung und Kommunikation gehen jetzt in die nächste Dimension. New Space steht für ein Stück weit für eine demokratisiertere Form der Raumfahrt, welche nicht mehr von den großen Nationen betrieben wird, sondern auch von Einzelindividuen und auch Companies. SpaceX ist ein solches Beispiel, welches mitentscheidend ist, dass eben New Space, also kleine Satelliten, du kannst für 30.000 bis 40.000 Euro könnten du und ich, Oliver, uns einen Satelliten bauen lassen, diesen launchen und anschließend durchaus interessante Daten hier generieren. Also es ist wirklich ein Stück weit eine Demokratisierung und dementsprechend auch eine unfassbare Möglichkeit für innovative, zukunftsgetriebene Startups, neue Sensoren, neue Technologien, günstige Technologien ins All zu bringen und damit auch in weiterer Folge Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ich möchte aber noch eine Thematik betonen, nämlich Raumfahrt ist schon immer ein unglaublich relevantes Geschäft gewesen. Wir sprechen von knapp 500 Milliarden Dollar Umsatz im Bereich Raumfahrt pro Jahr. Das, wenn man das vergleicht mit Konzernen, mit Tech-Konzernen, wie Apple etc., dann ist das sozusagen ein Vielfaches des Umsatzes von diesen Big Four Players. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass Raumfahrt seit den 60er Jahren Technologietransfers bereitstellt, welche zum Beispiel im Bereich der Photovoltaik enorme Dynamiken auch im regenerativen Energiebereich auf unserem Planeten sicherstellen. Brennstoffzelle, Photovoltaik, spezifische Wasserfilter, das sind alles Technologietransfers aus dem Raumfahrtbereich. Die Photovoltaik, so wie wir sie heute kennen, wurde ursprünglich entwickelt, um Kommunikationssatelliten mit Energie zu versorgen. Es kostete der Quadratzentimeter zwischen $200,000 and $300,000 und heute kriegen wir für 400 Euro einen Quadratmeter große Zelle, welche uns für 20 Jahre und mehr mit regenerativer Energie versorgt. Das ist eine unglaubliche, wie gesagt, auch ebenso die Brennstoffzelle, eine unglaubliche Tech-Transferleistung, welche auch immer betont werden muss. Es besteht immer wieder mal die Thematik, was bringt uns Raumfahrt eigentlich? Das ist die Antwort. Sie bringt uns erstens ein anderes Bild auf die Welt. Sie bringt uns Technologien. Sie bringt uns einen sozusagen leicht schwereloseren Zugang zu irdischen Problemen. In philosophischer Weise, aber auch in realer technischer Form gibt sie uns, Stichwort Photovoltaik, das, was wir brauchen, um in eine bessere, nachhaltigere Zukunft zu schreiten.
Sehr spannend. Ich bleibe gleich im Themenkomplex, setze den Fokus aber ein bisschen zentraler auf Österreich. Ich habe ein sehr spannendes Zitat von der Frau Minister Gewessler gefunden aus dem vergangenen Jahr. Da hat sie gemeint, in den vergangenen 35 Jahren hat sich Österreich zu einem anerkannten Partner im Weltraumbereich entwickelt. In einzelnen Bereichen haben wir eine Technologieführerschaft. Wo ist Österreich? Wo ist der Standort denn stark? Und wo gibt es vielleicht Aufholbedarf?
Österreich ist in der Tat, und das ist lustigerweise nach innen nicht so wahrgenommen wie nach außen. Wir sind innerhalb der europäischen ESA Member States ein wirklich starker Player, ein respektierter Spieler, der im Besonderen im Bereich der Erdbeobachtung, also dem sozusagen aktuell stärksten Feld, in dem die meisten Zukunftstechnologien zu finden sind, eine wissenschaftlich aber auch technologisch relevante, sehr, sehr relevante Rolle spielt. Wir sind im Bereich der Fertigung von bestimmten Materialien für Satelliten durchaus führend, insbesondere im Bereich der Thermoisolation. Es ist ja eine sehr, sehr harsche Umgebung vorhanden im Weltall. Sehr, 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 sehr heiß, sehr, sehr kalt und das tendenziell in zügig abwechselnden Zuständen, beziehungsweise ein Satellit hat auf einer Seite 100 bis 150 Grad und auf der anderen Seite signifikante Minusgrade. Das muss man erstmal alles thermoisolatorisch in den Griff bekommen. Im Bereich der Thermoisolation ist man in Österreich führend. Wir haben in Summe knapp 200 Weltraumunternehmen, Weltraumtechnologieunternehmen in Österreich, davon so 120 Schwergewichte und knapp 80 Startups. Wir haben in den vergangenen 6 Jahren knapp 60 dieser 80 Startups innerhalb des ESA-BICS entwickelt. Und wer auch immer eine Vision hat, etwas beitragen zu wollen mittels Raumfahrttechnologie, ist herzlich aufgefordert. Ich möchte hier keinen direkten Call to Action, der wie Werbung klingt, platzieren, aber ist sehr, sehr herzlich aufgefordert, eines der 3 von uns verantworteten ESA-BIC-Zentren zu kontaktieren und zu schauen, ob wir etwas gemeinsam entwickeln können. Über 60, mittlerweile schon fast 70 der Unternehmen, welche wir entwickelt haben, sind tatsächlich vielversprechend und werden in Zukunft noch sowohl der Startup-Community als auch der Wirtschafts-Community an sich große Freude bereiten.
Letztes Jahr hat es auch einen Hackathon gegeben, Space for Energy. Du warst da auch Teil des Organisationsteams, so wie ich das verstanden habe, organisiert haben das Ganze das BMK, eben ESA Space Solutions Austria und das Green Energy Lab. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Was war überraschend? Welche Technologien haben dich überzeugt? Wie ist das Ganze abgelaufen?
Es waren in dem Fall, und das BMK war hier federführend auch bei der Aufgabenstellung, es ging um klimarelevante Anwendungen. Es waren eine Vielzahl. Es war erstens spannend zu sehen, wie klar mittlerweile das Bewusstsein zum Beispiel innerhalb der Versicherungsbranche, innerhalb der Agrarwirtschaft ist für die Logik und die Folgen des Klimawandels. Ich sage Klimawandel nicht in einer besänftigenden Form. Bin mir nicht sicher, ob die Klimakatastrophe als Term uns gut tut, weil Katastrophen wirken so unabwendbar. Ich glaube schon, dass wir nach wie vor ganz, ganz klar an einem Lösungsstrang arbeiten sollten und die Katastrophe sozusagen in ihrer Finalität ein Stück weit aus unseren Gehirnen fernhalten sollten. Aber jeder hat hier seinen eigenen Zugang. Ich bin überzeugt, dass eine Mischung aus Verhaltensänderung und technologischem Wandel und technologischer Innovation uns die Möglichkeit gibt, jene Probleme, welche wir aktuell wahrnehmen, empfinden und haben, zu lösen. Und es war hier ganz klar zu sehen, dass eine innerhalb der Hackathon-Teilnehmer, aber auch innerhalb der Wirtschaftsspieler, mit welchen wir hier den Hackathon gemeinsam strukturiert haben, eine unglaublich klare, besorgte, gleichzeitig aber auch lösungsorientierte Haltung zum Thema Klimawandel und technologische Optionen im Umgang damit bestehen. Das hat mir ein Stück weit Hoffnung gemacht. Das hat mir auch Freude bereitet zu sehen, wie wirklich Hardcore-TechnikerInnen sich hinter dieses Thema klemmen. Vor einem guten Jahrzehnt war das noch, oder vor eineinhalb Jahrzehnten, waren solche Umweltthemen noch nicht so in der Gesellschaft und in der Wirtschaft angekommen. Das waren Randgruppen, welche sich damit beschäftigt haben. Heute sind Energie, Klima und sonstige Lösungen, technische Lösungen in der Mitte der Gesellschaft, der Wirtschaft und der TechnikerInnen angekommen. Das bedeutet auch, dass wir eine wirklich signifikante Chance haben, Lösungen zu generieren, welche wirklich nachhaltigen Bestand haben und tatsächlich Probleme in einer Weise adressieren, dass es einen Unterschied macht.
Heißt, Space Tech könnte uns zukünftig oder in den nächsten, wahrscheinlich eher Jahrzehnten, nicht nur vom Planeten wegbringen, sondern uns auch dabei helfen, ja, eine andere Richtung einzuschlagen hinsichtlich Klima etc.
Ich bin absolut überzeugt, danke für die Suggestivfrage, ich bin absolut überzeugt, dass das so sein soll und absolut überzeugt, dass das so sein soll und muss. Ich empfinde es im Übrigen als zynisch, wenn bestimmte Raumfahrtspieler, sehr, sehr erfolgreiche Raumfahrtspieler, mehr oder weniger sagen, wir haben den Planeten Erde so weit überlastet, dass es jetzt Sinn macht, sich ein Habitat auf dem Mars insbesondere zu suchen. Das ist kein angenehmes, das ist ein ganz und gar unkomfortables und hostiles Habitat, auf dem zu leben für kognitiv gesunde Individuen sehr, sehr herausfordernd ist und dementsprechend auch nicht anzustreben sein sollte. Wir haben die Verantwortung uns selbst gegenüber, ebenso wie zukünftiger Generationen, den Planeten zu stabilisieren, unsere fossilen Einträge in die Energiewirtschaft zu reduzieren und zu schauen, dass wir ein Habitat hier erzeugen, welches noch viele, viele Generationen an Menschen beherbergen kann und auch gut beherbergen kann. Also die Raumfahrt ist ein Contributor zum Thema Nachhaltigkeit immer schon gewesen. Die Raumfahrt ist auch ein Stück weit ein aufklärerisches Element, weil sie uns Bilder bietet von unserem Planeten, von den Emissionen, von den Veränderungen und Erosionen. Und ich bin absolut überzeugt, ich wäre ansonsten auch falsch besetzt in meiner Position als Raumfahrt-Startup-Entwickler. Ich bin absolut überzeugt und sehe das auch, dass wir Beiträge leisten können, signifikante Beiträge leisten können zu einem besseren, nachhaltigeren und damit auch am Ende des Tages gerechteren Planeten.
Die NASA möchte unabhängig davon trotzdem den Mond besiedeln. Mitte November des Vorjahres ist der erste NASA-Testflug um den Mond im Rahmen des Artemis-Programms gestartet. Ganz interessant an dieser Geschichte, mit an Bord ist auch ein österreichisches Unternehmen, das Unicorn mittlerweile, TT Tech, ist mit seinen Produkten in dem sogenannten Avionics-System vertreten. Das ist im Prinzip das zentrale Nervensystem der Raumkapsel. Stand heute zeigt sich die NASA mit dem Verlauf des Projekts sehr zufrieden. Also auch ein Erfolg für die heimische Space-Tech-Branche, oder?
Absolut. TTTech hat sich hier hervorgetan, gemeinsam mit noch im Übrigen vielen anderen europäischen Spielern. Man muss sich bewusst sein, dass das ESM, das Service-Modul, welches sozusagen das Herzstück, und dort ist auch die TTTech-Technologie implementiert, welches das Herzstück der Energie und Klimaversorgung und noch vieler anderer vitaler Systeme innerhalb der Artemis-Mission bereitstellt, ein rein europäisches System ist. Die Launch-Technologie ist im Wesentlichen amerikanisch und die Europäer haben sich wirklich sehr, sehr gut positioniert im Bereich des Service-Moduls. Ich sehe Artemis als ein sehr, sehr spannendes Projekt, als einen unglaublich interessanten Input, welcher auch das Thema Raumfahrt wieder stärker innerhalb der Mitte unserer Gesellschaft und unserer Medienlandschaft positioniert. Wir müssen uns aber trotzdem auch bewusst sein, dass Artemis ein Stück weit ein kommerzielles Projekt darstellt. Es geht hier wesentlich um drei Aspekte. Einerseits um die Machbarkeit einer Mondlandung. Es geht andererseits um die Darstellung der Machbarkeit einer Deep Space Launch Basis. Man möchte für größere Missionen in entferntere Raumstrukturen hier eine Art Launchpad generieren und man möchte eine permanente Besiedelung des Mondes inklusive der aktiven Etablierung von Bergbau auf dem Mond etablieren. Es geht also um drei Schritte: Deep Space, Mondlandung an sich, Leben auf dem Mond, Wissenschaft am Mond. Das ist schon sehr, sehr relevant. Wenn man den Faktor Gravitation verändert, verändern sich viele Prozesse, kristalline Strukturen wachsen anders, trocknen anders, vieles ändert sich. Pflanzen wachsen anders. Wir haben die Möglichkeit, hier wirklich wissenschaftlich zu arbeiten. Es geht aber am Ende des Tages, Artemis ist die Göttin auch der Jagd. Und es geht ja auch um die Jagd auf Ressourcen und Europa und die USA und die sogenannten Artemis Accords haben hier ganz klar auch den Anspruch, bestimmte Claims zu definieren. Das ist insofern brisant und auch interessant, als ja grundsätzlich es UN-Regelwerke gibt, welche ganz klar definieren, dass das Weltall und die damit assoziierten Planeten und Konstellationen an und für sich allen gehören. Das heißt, wir haben ja auch eine Änderung, was die rechtliche Lage anbelangt, ein Stück weit. Die Artemis Accords wurden nicht von allen Staaten unterfertigt. Es gibt hier nicht zuletzt aufgrund der aktuellen geostrategischen Spannungen zusätzliche Konfliktpotenziale. Russland hat Artemis zum Beispiel nicht ratifiziert. Das bedeutet, wir haben hier schon eine starke Veränderung des Themas Eigentum und Claimrechte innerhalb eines bislang sehr, sehr egalitären Systems.
Zu Russland komme ich dann noch ganz kurz davor, weil du gemeint hast, ja, es gibt natürlich dann die Ansprüche an die Claims. Nehmen wir mal an, neben Artemis kommen dann vielleicht irgendwann, kommt Russland auf den Mond, kommt vielleicht China auf den Mond. Die geostrategischen Spannungen haben wir auf der Erde schon. Wie kann das am Mond ausschauen? Zieht man dann Grenzen, unterteilt man dann wieder in Staaten, in Abbaugebiete, in Siedlungen, die dann ja vielleicht noch kriegerisch den jeweils anderen gegenüberstehen?
Grundsätzlich zweistufige Antwort. Wir sollten bei jeder Aktivität, welche wir außerhalb unseres Planeten setzen, darauf achten, jene Fehler, welche wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden gemacht haben, nicht zu replizieren. Seit wir sesshaft geworden sind, also vor circa 12.000 Jahren, ab dem Moment, wo wir vom Jäger- und Sammlersystem hin zu einer agrikulturellen und in weiterer Folge dann industriellen Wirtschaft übergegangen sind, sind sozusagen signifikante Konflikte auch entstanden. Weil wenn ich nicht mehr die Opportunitätskosten eines Jägers und Sammlers im Fall eines Konfliktes sind dergestalt, dass man, ehe man eine Verletzung aufgrund einer physischen Interaktion mit einem Opponenten oder einer Opponentin riskiert, einfach weiter wandert, weil es Jagen und Sammeln ist weitgehend nicht so sehr an Örtlichkeiten gebunden. Wenn ich plötzlich meine eigene Landwirtschaft habe, kann ich nicht mehr einfach im Fall eines Konfliktes davonlaufen, sondern werd gezwungen sein, ein Stück weit zumindest einen Verteidigungsversuch zu unternehmen. Und daraus ist jener Stoff gesponnen, welcher heute auch geostrategische Konflikte ein Stück weit erklärt. Das ist natürlich ein wenig noch komplexer auch, aber das ist die Basis für das, was uns heute so auch belastet. die Artemis Accords, und das ist jetzt weder, das ist einfach nur analytisch zu betrachten, das ist weder gut noch schlecht, beziehungsweise ist einfach neutral. Die Artemis Accords regeln relativ genau auch die Verteidigung von Claims bis hin zu etwaigen bewaffneten Einheiten, welche sicherstellen, dass die Bergwerke nicht von anderen Nationen oder Entitäten infiltriert werden können und übernommen werden können. Das heißt, wir operieren aktuell mit einer terrestrischen Logik auf einer lunaren Oberfläche. Wir machen ein Stück weit, und es ist ja nicht aller Tage Abend, es gibt noch Möglichkeiten gegenzusteuern, aber momentan sieht es durchaus so aus, als würde man jene Logik, welche uns die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte geleitet hat, nämlich klare Abgrenzung von Besitz, Definition von Eigentum und Verteidigung dieses Eigentums, als würde man das auf eine lunare Ebene heben. Das macht ein Stück weit Sinn, weil damit haben wir Erfahrung. Wir wissen, wie das geht. Es macht aber auch gleichzeitig ein bisschen nachdenklich, weil wir wissen, wozu das führt. Und die aktuelle geopolitische, sehr, sehr geopolitisch angespannte Lage ist auch eine Folge eben dieses jahrhundertealten territorialen Denkens, welches nicht nur positiv ist, es ist natürlich beherrschbar, weil wir, ich wiederhole mich, uns damit sehr, sehr gut auskennen, aber es ist nicht unbedingt das Zukunftsträchtigste. Und wir sind nach Jahrzehnten des friedlichen Miteinanders in Europa in einer Phase, wo wir durchaus auch den Anspruch haben sollten, dass wir sind an der Mondmission, an Artemis beteiligt, dass wir hier als Europäer das, was wir aus den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten gelernt haben, ein Stück weit auch leben sollten, nämlich eine friedlichere und bessere Gesellschaft sicherzustellen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber man sollte den Anspruch haben.
Dass das mit dem Dazulernen nicht immer und überall so super funktioniert, sieht man derzeit in der Ukraine bzw. in Russland. Zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gab es durchaus Befürchtungen, dass der Krieg auch die europäische Raumfahrt lahmlegen könnte. Originalzitat: Die ESA und Roskosmos arbeiten nicht mehr zusammen. Ist dieses Lahmlegen passiert? Hat das Probleme gegeben, die nicht absehbar waren?
Oliver, ein Stück weit ist diese Frage jenseits meines Paygrades. Ich bin verantwortlich für die Technologietransferaktivitäten der Europäischen Raumfahrtagentur in Österreich. Ich bin verantwortlich für die Repräsentation von 84 ESA-Zentren in Europa. Ich habe keinen Einfluss auf die Politik der Raumfahrtagentur an sich. Ich habe ganz guten Einfluss auf die Startup-Dynamiken und die Innovationen, welche wir treiben. Und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz. Wir haben im vergangenen Jahr knapp 2 Milliarden Euro an Investment innerhalb dieses Systems absorbiert. Das ist das größte Startup-Support-System der Welt mit über 84 Zentren in 22 Mitgliedstaaten. Die ESA wird ihre Gründe gehabt haben, aus den Interaktionen mit Roskosmos auszusteigen. Es betrifft im Übrigen die Mission ExoMars ganz entscheidend, eine Mission, welche gemeinsam mit Roskosmos geplant war, wo auch jetzt vollkommen umkonfiguriert werden muss und enorme Kosten auch für die Raumfahrt und für die europäischen Mitgliedstaaten entstehen. Was auf jeden Fall ich jetzt, nachdem ich mich distanziert habe von der Autorität, diese Frage zu beantworten, was ich aber schon sagen kann, ich komme aus dem Wissenschaftsmanagement, was definitiv als Antwort hier gegeben werden darf, ist, dass Wissenschaft und Forschung in den vergangenen Jahrzehnten unabhängig von autokratischen oder demokratischen Regimen immer ein Brückenbauer war, stets dafür gesorgt hat, dass Austausch noch auf wissenschaftlicher Ebene, auch wenn ansonsten wirtschaftlich da und dort sogar sanktioniert wurde, wissenschaftlicher Austausch wurde immer aufrechterhalten. Es handelt sich um eine jahrhundertealte Tradition. Wissenschaft war immer schon eine internationalistische Dimension und Disziplin. Irgendjemand wird sich schon etwas dabei gedacht haben, auch diesen Bereich in Bezug auf Russland zu beenden. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich hier um eine Strategie handelt, welche langfristig zu einer Stabilisierung und zu einer Verbesserung beitragen wird und beitragen kann. Historisch betrachtet war Wissenschaft und Forschung immer ein Brückenbauer, und ich glaube nach wie vor an diese Idee und an diese Fähigkeit. Und unter diesem Aspekt ist grundsätzlich auch Russland und die Interaktion mit anderen uns vielleicht nicht so angenehmen Staaten zu bewerten.
Alles klar. Letzte Frage für unser Gespräch ist wieder eine etwas allgemeinere Frage. Du kennst sicher auch die diversen Science-Fiction-Filme. Ich muss die Frage jetzt stellen, auch wenn wir schon ein bisschen viel im Bereich des Krieges waren. Wie viel kriegerisches Potenzial steckt im Weltraum? Führen wir Schlachten künftig auch ganz oben?
Auch das, ich bin kein Militär, ich bin kein Militärstratege, ich bin kein mit Verteidigungssystemen vertrauter Spieler. Ich entwickle friedliche, positive Tech-Unternehmen basierend auf Raumfahrttechnologien. Faktor ist, dass Raumfahrt innerhalb der Erdbeobachtung, was Intelligence, Military Intelligence darstellt, eine enorme Rolle spielt. Satellitenaufklärung ist mittlerweile den klassischen Aufklärungsflügen absolut überlegen. Man hat auch weitgehend die sogenannten Spy-Planes wie U-2 und SR-71. U-2 fliegt noch seit den 50er Jahren, man hat die weitgehend eingestellt und braucht sie fast nicht mehr, außer es ist lange sehr, sehr stark bewölkt und man kriegt die Intel nicht raus. Aber ansonsten haben wir sozusagen die gesamte Bildaufklärung, welche notwendig ist für militärische Aktivitäten und Planungen und Einschätzungen, kommt aus dem Weltall. Das ist zu sagen, ich kann nur hoffen, dass bellizistische, kriegerische Aktivitäten vom All, von unseren Aktivitäten im All ferngehalten werden. Aus zwei Gründen. Erstens, weil das enorme Implikationen auf dem Planeten Erde hätte. Zweitens, weil das die Infrastruktur Weltall ganz, ganz unemotional und technisch betrachtet viel zu wichtig ist für unser Leben auf dem Boden. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Windkraftwerke, unsere Solaranlagen, unsere Kraftwerke an sich durch Satelliten gesteuert, in ihrer Taktung gesteuert werden. Wir müssen uns bewusst sein, dass bei einem Ausfall, und das kann passieren, wenn wir hier in eine Infrastrukturnutzung kriegerischer Natur im Weltall eintreten, dass wir Bankomaten, welche durchaus Geldscheine geladen haben, nicht mehr accessen können, weil die Steuerung und das Management der Bankomaten auch raumfahrtgetrieben ist. Raumfahrt ist eine, und das Weltall ist eine so relevante Infrastruktur geworden. Wir spüren, wie alle guten Technologien, spüren wir nicht viel davon, weil wenn sie wirklich perfekt durchorganisiert sind, dann funktionieren sie einfach. Und so ähnlich wie der Strom aus der Steckdose kommt, kommen die Daten aus dem All. Und niemand denkt an die Kraftwerke, welche dahinter stehen. Wenn wir uns ein gutes Leben auf der Erde weiterhin aufrechterhalten oder ausbauen wollen, dann sollten wir, und ich sage das jetzt absichtlich so, gefälligst davon absehen, die vielleicht in Science-Fiction-Romanen interessanten Kriege vielleicht sogar mit einem gewissen Interesse und einer Freude lesen mögen. Ich ehrlich gesagt nie. In irgendeiner Form in die Realität umzusetzen, das könnte absolut, absolut destruktiv und möglicherweise auch für breite Teile der Erdbevölkerung letal enden. Also Raumfahrt ist so mächtig als Instrument, als Technologie und auch als Thema, dass man sehr, sehr vorsichtig und behutsam damit umgehen muss. Daher auch dieser Anspruch, Wissenschaft und Forschung als zentrales Thema und als völkerverbindendes Element zu sehen. Raumfahrt ist im Übrigen genau deshalb auch so spannend und so erfolgsversprechend, weil alles, was uns enorm zum Positiven verändern kann, hat natürlich auch Gefahren. Und Raumfahrt hat die Möglichkeit, Beiträge zu einem, ich wiederhole mich, besseren, klimagerechteren, energetisch stabileren und auch demokratischeren Planeten beizutragen. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Digitalisierung, welche Raumfahrt bereitzustellen in der Lage ist, allen Menschen dienen kann. Wir können hier Bildung, Wissenschaft und Forschung in Regionen tragen, die momentan digital fast nicht angebunden sind. Insofern, es ist eine friedliche Technologieplattform und genau dort sollten wir sie belassen.
Dann hoffen wir, dass das auch so kommt. Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr spannenden Einblicke. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns dann über die Anschaffung unserer Rakete. Bis dorthin, vielen Dank dir fürs Sprechen mit uns.
Danke euch. Ciao.
Vielen Dank, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.